So, jetzt sind alle versorgt. Vielleicht haben Sie gestern auch die Weihnachts-CDs wieder hervorgeholt oder die Kassetten. Endlich wieder die Weihnachtslieder. Zu Hause und im Gottesdienst. Auch die Kinder haben das eben nochmal gesungen. Macht die Tore weit, macht die Türen auf, denn der König zieht bei uns ein. Warum sind Lieder eigentlich so wichtig? Unter anderem deshalb, weil man damit Freude ausdrücken kann. Auch die Freude über Weihnachten. Und darum machen viele auch Gesangseinsätze jetzt in den Altenheimen und singen einfach Weihnachtslieder, um etwas von dieser Freude und der Botschaft, durch die diese Freude kommt, auszubreiten. Manche Weihnachtslieder sind sogar in der Bibel überliefert. Und in den nächsten Wochen werden wir eine kleine Reihe starten, jetzt in dieser Adventszeit, und uns einige Weihnachtslieder der Bibel etwas genauer anschauen. Und heute fangen wir gleich an mit dem Weihnachtslied einer jungen Frau. In unserer Kultur würde man wohl eher von einem jungen Mädchen sprechen, einer Teenagerin. Sie war wohl so zwischen 14 und 16 Jahre alt. Das war damals im alten Orient, oder man musste ja sagen im Nahen Osten, also ein eher heiratsfähiges Alter. Auch Maria war schon verlobt. Es bestand ein Heiratsvertrag. Verlobt bedeutete, man lebte noch nicht zusammen, aber für demnächst war die Hochzeit mit ihrem Josef geplant. Und ausgerechnet dieser jungen Dame verdanken wir wohl eines der berühmtesten Weihnachtslieder, die es in der Bibel überhaupt gibt. Ist allerdings nicht so leicht zu singen. Einige berühmte Komponisten haben sich an diesem Lied versucht, unter anderem auch Johann Sebastian Bach. Aber Sie müssen es ja heute nicht singen, wir wollen uns vor allem den Text angucken. Den haben Sie vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Und auf den ersten Blick ist das seltsam, wenn wir diesen Text gleich lesen werden. Dann stellen wir uns die Frage, wie kommt so eine junge Frau dazu, ein solches Lied zu singen, ein solches Gebet zu beten? Denn eigentlich war Maria ein ganz normales, junges Mädchen. Heute so im Nachhinein bei dem Marienkult hat man ja manchmal den Eindruck, sie wäre schon mit einem Heiligenschein zur Welt gekommen und sie wäre geradezu übermenschlich fromm und gut gewesen. Nun, die historischen Quellen berichten uns von einer eher unscheinbaren Frau, allerdings einer Frau, die sich, als sie dieses Lied singt, in der eindeutig größten Krise ihres bisherigen Lebens befindet. Denn gerade hatte sie etwas erfahren, das war für sie genauso schleierhaft, genauso unmöglich, genauso bestürzend, genauso fragwürdig wie für den Leser heute. Ein Bote Gottes hatte sie aufgesucht, das war schon ungewöhnlich genug, auch dort liefen nicht ständig Engel über die Straße. Es wird in der Bibel auch nur sehr zurückhaltend beschrieben, wie dieser Bote Gottes aussah, aber jedenfalls hatte dieser Bote Gottes sie eindeutig aufgesucht und er hatte ihr eben mitgeteilt im Auftrag Gottes, dass sie schwanger sei. Und Maria hat mit einer ganz normalen Reaktion darauf geantwortet, sie hat gesagt, das kann nicht sein, denn mein Verlobter und ich leben noch nicht zusammen, ich weiß von keinem Mann. Und dennoch hat Gottes Bote ihr gesagt, in deinem Fall handelt es sich wirklich um eine absolute Ausnahmesituation. Obwohl du eine Jungfrau bist, bist du trotzdem schwanger. Das hat Gott durch ein Wunder getan. Und er hat etwas mit dir vor. Er hat etwas mit dir vor. Er wird seinen eigenen Sohn durch dich zur Welt kommen lassen. Und natürlich ist Maria mit dieser Nachricht überfordert. Und die Frage ist, wem soll sie sich anvertrauen? Wer wird ihr das überhaupt glauben? Die werden sagen, was erzählst du uns hier für Märchengeschichten? Sie kann es ja selbst kaum glauben. Was wird ihr Verlobter sagen? Was werden die Eltern sagen? Wie werden sie in der Nachbarschaft tuscheln? Allerdings hatte ihr Gottes Bote einen Tipp gegeben, und das haben wir eben in der Lesung von Herrn Rühle gehört. Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schon im 6. Monat schwanger und bedenke, die ist schon relativ alt und die galt immer als unfruchtbar. Und Gott hat ihr das auch geschenkt. Darauf hatte der Engel sie gewissermaßen gestoßen und Maria nimmt das jetzt auf und sie hat es dann offenbar sehr eilig, wenn wir diesen Text hören, ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Da heißt es, in diesen Tagen machte sie sich eilig auf den Weg. Und wir fragen natürlich, was treibt sie? Warum diese Eile bei Maria? Nun, sie braucht, denke ich, einfach eine Vertrauensperson, um sich mal auszusprechen, so von Frau zu Frau. Elisabeth ist immerhin verwandt, ist älter als sie und befindet sich auch in einer wenigstens ähnlichen Situation. Ist nochmal völlig unerwartet schwanger geworden, obwohl sie ihr ganzes Leben lang keine Kinder hat kriegen können. Und kein anderer Mensch, denke ich, hätte Maria in der Situation besser verstehen und besser helfen können als Elisabeth. Und darauf weist sie dieser Bote Gottes hin und kann sie dorthin gehen, kann auch Abstand gewinnen von ihrem normalen Alltag, ihrer vertrauten Umgebung, kann dort Gott etwas zur Ruhe kommen. Und dann marschiert sie los. Die Verkehrsmittel waren ja noch nicht so ausgebildet wie bei uns. Circa 120 Kilometer. Das waren wohl so 3 bis 4 Tage Reise, immer Rast gemacht zwischendurch. Und dann dürfte sie ziemlich erschöpft bei ihrer Verwandten angekommen sein. Und schon als Person war ja Elisabeth, als Maria ihr dann begegnet und merkt, dass das stimmt, dass die wirklich schwanger ist und so weiter, die war ja schon im 6. Monat, war Elisabeth eine lebendige Bestätigung dafür, der allmächtige Gott kann auf übernatürliche Weise bewirken, beziehungsweise auch dort, wo es von den biologischen Voraussetzungen her schon schwierig geworden ist, dass ein Kind zur Welt kommt. Und selbst wenn Elisabeth nie mehr damit gerechnet hatte und ihr Mann Zacharias ebenso wenig. Und bei Maria lag die Sache natürlich noch schwieriger. Maria war viel jünger, sie war viel unerfahrener. Und ihr Fall war natürlich auch noch außergewöhnlicher. Dass eine ältere Frau nochmal ein Kind bekommt, gut, das ist noch vorstellbar, das gibt's häufiger. Aber eine Jungfrau? Und schon diese erste Begegnung Marias mit Elisabeth muss für sie aber eine starke Bestätigung gewesen sein. Was Gott verspricht, das kann er auch halten. Bei Elisabeth hat er sein Wort auch gehalten. Und Gott hat auch die Macht, alles in die Tat umzusetzen, was er versprochen hat. Und insgesamt wird Maria nun 3 Monate dort bleiben. Also 6. Monat war schon, bis zum 9. Monat. Wahrscheinlich kriegt sie sogar noch mit, wie Elisabeths Sohn Johannes der Täufer geboren wird. Und sicherlich hat auch Maria der Elisabeth in dieser Zeit gut helfen können. Konnte ihr ein bisschen zur Hand gehen, konnte sie an manchen Stellen etwas entlasten und die Frauen können sich gegenseitig ermutigen. Sie haben ja trotz des offensichtlichen Altersunterschiedes auch viele gemeinsame Interessen. Beide sind unerwartet schwanger geworden, aber noch wichtiger, beide verbindet ein gemeinsamer Glaube. Beide leben mit dem Alten Testament, also mit dem, was bis dahin die Bibel war. Und sie werden zusammen in der Bibel gelesen haben. Und sie werden auch gelesen haben, was beim Propheten Jesaja steht in Kapitel 7, dass Gott seinen Sohn durch eine Jungfrau schicken wird. Das war in Israel bekannt, dass wenn der Messias, also der große Retter, der König kommen würde, dass er dann durch eine Jungfrau geboren wird. Das wusste jeder einigermaßen bibelkundige Israelit. Das war bei denen mindestens so bekannt wie bei uns das Vaterunser, sagen wir mal. Und dann finden sie nach und nach, diese Frauen finden sich zurecht in dieser neuen Wirklichkeit. Sie helfen sich gegenseitig und die erfahrene Elisabeth greift ihrer jungen Verwandten in dieser Situation unter die Arme. Und irgendwann in diesen Tagen, das kann auch mehrere Tage nach der Ankunft geschehen sein, wir wissen es nicht, singt die junge Maria dann zum ersten Mal ihr spezielles Weihnachtslied. Und das finden Sie auf ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, also von Generation zu Generation bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem starken Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Was für ein Lied, was für ein Gebet. Und hier hört man schon heraus, ich glaube, Sie haben es gemerkt, dass sich bei der jungen Frau was verändert haben muss. Am Anfang, als sie die Botschaft bekommt, der Schrecken, die Angst, sie ist trotzdem gehorsam. Sie sagt, gut, wenn Gott das sagt, dann will ich das auch glauben. Dann wird das irgendwie seinen Sinn haben, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber der Schrecken und die Angst. Und jetzt merken Sie diese staunende Freude, die Maria ausdrückt in diesem Gebet, in diesem Lied. Und es war kein leichter Weg bis zu dieser Freude gewesen. Allgemein ist dieses Gebet oder dieses Lied ja bekannt als Magnificat nach der lateinischen Übersetzung. In der lateinischen Übersetzung lautet das erste Wort dieses Gebetes Magnificat. Magnificat anima mea dominum. Das heißt, es erhebt, es macht groß meine Seele den Herrn. Daher hat auch Bach etwa dieses Gebet vertont als das große Magnificat. Sie macht Gott groß. Sie singt ein Jubellied über Gott. Und das ist interessant. Maria besingt nicht nur ihre eigenen Gefühle. Maria besingt nicht nur, was sie so persönlich gerade denkt und meint, sondern in ihrem Weihnachtslied steht Gott im Mittelpunkt. Das ist total interessant. Die Theologen würden sagen, es ist ein theozentrisches Weihnachtslied. Da steht Gott im Mittelpunkt. Wissen Sie, es ist so, als ob Maria uns einladen wollte. Als ob Maria uns heute Morgen mitnehmen will, doch mit ihr gemeinsam auf Gott zu blicken. Denn das ist die große Neuigkeit im Advent. Gott hat sich sehen lassen in dieser Welt. Gott kommt an in dieser Welt und lässt sich sehen, lässt sich begreifen, lässt sich mit Augen angucken damals. Und schon im Psalm 34 hatte Gott ja gesagt, die auf ihn sehen, auf Gott, werden strahlen vor Freude. Und einige Verse später, Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also Maria will unseren Blick heute Morgen auf Gott richten. Klar, wir sehen in der Bibel kein Bild von Gott. Wir haben keine DVD, auf der man Gott als Person sehen könnte. Aber wir können ihn hier sehen, in dem, was uns Maria über ihn mitteilt. Da sehen wir Gott. Und so lassen Sie uns doch ein paar Momente heute Morgen zu Gott hinschauen. Das ist schon interessant. Wie kann man als junge Frau in so einer Situation die richtigen Worte finden? Das ist ja enorm, wenn Sie bedenken, eine 14- bis 16-Jährige findet diese Worte für Gott. Nun, Maria bedient sich in ihrer Bibel. Und dass sie in dieser spannungsvollen Situation ausgerechnet diese biblischen Begriffe und diese biblischen Zusammenhänge festhält und dass ihr die in den Sinn kommen, das zeigt, dass die Maria offensichtlich mit der Bibel vertraut war. Sie hat mit der Bibel gelebt. Und wir kennen das ja, bis das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und in Spannungssituationen werden die Dinge vor allem aus uns rauskommen, die uns besonders prägen, die uns besonders wichtig sind. Und so lehnt sich Maria hier an, in diesem Weihnachtslied, an Worte aus dem Alten Testament, an 1. Samuel 2. Das liegt fast 1000 Jahre zurück, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da hat Hannah gebetet. Hannah war auch eine ältere Frau schon, die lange Jahre unfruchtbar gewesen war, die sehr, sehr unglücklich darüber war und der Gott dann doch noch durch ihren Mann eben ein kleines Kind geschenkt hat, den Samuel, der dann so ein bedeutender Prophet wurde. Und da hat dann Hannah einen Lobgesang angestimmt und hat Gott dafür gedankt. Das steht in 1. Samuel 2. Und wenn wir Marias Gebet und Hannas Gebet nebeneinander legen, dann werden wir sehen, dass Maria sich auf dieses Gebet der Hannah bezieht. Sie hat das bestimmt gekannt. Wir müssen wissen, viele jüdische Kinder haben die Psalmen und andere wichtige Bibeltexte auswendig gelernt. Das war ganz normal für jemanden wie Maria. Aber auswendig lernen und richtig im Herzen verstehen, das sind ja noch zwei verschiedene Paar Stiefel. Und bei Maria sehen wir, diese junge Frau, die hat schon unheimlich viel von Gott verstanden. Das ist ja nicht eine Frage des Alters. Man kann auch als junger Mensch schon sehr viel von Gott verstehen. Deswegen ist es schön, dass ihr auch so gut zuhört in einem Gottesdienst. Auch ihr könnt als junge Menschen schon ganz viel von Gott und dem Herrn Jesus Christus aus der Bibel verstehen. Und so ist es auch bei Maria gewesen. Und dadurch lohnt es sich, dass wir ihr Lied anhören heute Morgen, denn auch wir können Gott dadurch besser kennenlernen. Drei große Tatsachen über Gott finden wir hier, die auch für uns persönlich wichtig sind. Und die erste Tatsache heißt, Gott tut Großes für Kleine. Wenn Sie mitschreiben wollen, schreiben Sie auf. Erstens, Gott tut Großes für Kleine. Es ist interessant, wie Maria anfängt. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, also meines Retters. Ich mache Gott groß. Seele und Geist, das ist interessant, das bezeichnet den ganzen Menschen. Man kann die Begriffe eigentlich austauschen. Seele und Geist, das heißt mit Haut und Haaren, mit allem, was mein Sinnen und Denken ausmacht. Meine ganze Person preist Gott. Das will Maria sagen. Meine ganze kleine Person fühlt sich wie ein einziges Dankeschön an Gott. So könnte man das übersetzen. Alles gehört dazu. Ich bin ganz, ganz gefangen da drin. Und wir fragen, was hat den Jubel bei Maria ausgelöst? Worüber freut sie sich? Sehen Sie hier, in Vers 48 steht das. Da sagt sie, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria sagt, er hat mich angesehen. Ich weiß, dass Gott mich angesehen hat. Er hat sich um mich gekümmert. Gott hat mich ernst genommen. Er hat mich angenommen. Er hat auf mich geschaut. Und das wird noch größer, wenn wir uns klar machen, wer dieser Gott ist. Schauen Sie mal, das weiß Maria auch. Das steht in Vers 49. Da sagt sie, er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Also sie sagt, dieser Gott hat mich angesehen. Es ist ein allmächtiger Gott, der allmächtige Gott. Er kann alles, was er will. Es ist der heilige Gott, das heißt, der absolut perfekte Gott. Heilig, das bedeutet, an Gott ist überhaupt kein Makel. Gott ist auch nicht das kleinste bisschen unfair oder ungerecht oder mit Schuld beladen oder zwielichtig. Gott ist völlig heilig, vollkommen absolut, ohne jede Einschränkung, unvorstellbar. Und dieser Gott, obwohl er so groß ist und so heilig, der ist barmherzig, sagt sie. Er hat ein Herz für uns Menschen und er will sich uns zuwenden. Und dieser große Gott, sagt sie, der hat mich angesehen. Und dann kommt noch was hinzu. Sie sagt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott tut Großes für Kleine. Sie sagt, er hat mich angesehen trotz meiner Niedrigkeit. Und wissen Sie, das ist bei Maria nicht einfach nur so eine falsche Bescheidenheit, so, weil das gut klingt, so schön demütig, sondern das ist realistisch. Klar, Maria war jung, Maria kam aus einem Provinznest, aus Nazareth. Maria kam aus einer Familie, die in Israel nicht so allzu bedeutend war. Die gehörte zwar zu der Ahnenreihe des alten Königs David, aber speziell ihr Familienzweig hatte nicht so die große Bedeutung. Also sie galt menschlich nicht unbedingt als die große Nummer. Und sie sagt, er hat mich trotzdem angesehen, obwohl ich menschlich gesehen eigentlich unbedeutend bin. Ist hochinteressant. Manchmal denken wir, ach, wir sind so unbedeutend. Gott kümmert sich bestimmt um andere, aber um mich? Maria sagt, er hat mich angesehen, trotz meiner Niedrigkeit. Und jetzt passen Sie weiter auf. Gott hat sie nicht nur angesehen, sondern Gott hat auch an ihr gehandelt. Gott tut Großes für Kleine. Sie sagt, er hat große Dinge an mir getan. Und jetzt müssen wir fragen, Maria, welche Dinge? Was hat Gott an dir getan? Nun, das erste Mal, was Gott an Maria getan hat, er hat sie gewürdigt, seinen eigenen Sohn zur Welt zu bringen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich schwer für Maria, aber es war auch eine große Ehre, dass sie ausgerechnet, sie, unbedeutendes Mädchen, vom Lande gewissermaßen den Sohn Gottes zur Welt bringen sollte. Und sie sagt dann deshalb in Vers 48, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Also sie werden sagen, du kannst dich glücklich schätzen. Du hast es gut, dass Gott dir das geschenkt hat. Ich will das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das heißt nicht selig preisen, dass sie Maria als kleine Göttin anbeten werden. Dieses Missverständnis hat sich ja leider bei vielen Leuten festgesetzt und wird so ähnlich auch von der katholischen Kirche gelehrt, so als ob Maria so eine ganz spezielle Vermittlerin noch zu Jesus sei. Ein Kollege von mir hatte vor einiger Zeit in Österreich folgendes Erlebnis. Da ist er in eine katholische Kirche gegangen, um sie zu besichtigen. Und da kam eine sehr freundliche ältere Dame und brachte ihm ein Halskettchen, da hing unten so ein Marienbild dran. So eine Art Amulett, kann man sagen. Und sie wollte ihm das schenken. Er war ein evangelischer Pastor, hat überlegt, wie mache ich das? Er hat das dann höflich abgelehnt und gesagt, vielen Dank, es ist sehr nett, aber ich möchte das doch nicht annehmen. Und da sagte sie gleich, ja, verehren Sie denn nicht die Mutter unseres Herrn Jesus Christus? Und der Kollege hat dann geantwortet, ich ehre Maria, aber ich verehre sie nicht. Und er hat ihr sicherlich noch erklärt. Damit wollte er deutlich machen, ich achte und respektiere Maria und ich finde es erstaunlich, was wir von ihr lernen können. Aber ich verehre sie nicht, weil sie nicht Gott ist. Ich bete sie nicht an. Ich bete nicht zu ihr, weil wir das allein zu Gott tun sollen. Und wenn hier Maria sagt, es werden mich selig preisen, die folgenden Generationen, dann heißt das nicht, es werden mich anbeten oder zu mir beten, sondern es werden die Leute sagen, Mensch, dir hat es gut, dir ist zu beglückwünschen, dir ist gut dran. Also Maria hat in ihrer Würde keinen Vorrang vor anderen Christen. Maria hat in ihrem Wesen keinen Qualitätsvorsprung. Maria ist nicht eine Himmelskönigin oder gar eine Miterlöserin oder gar ohne Erbsünde oder so. Das ist alles nicht wahr. So steht es nicht in der Bibel. Auch wenn diese katholischen Erfindungen teilweise jetzt auch von Benedikt dem 16., dem neuen Papst, auch immer wieder bestätigt worden sind. Aber so steht es nicht in der Bibel. Das hat mit der wirklichen Maria nichts zu tun. Sie ist in ihrem Wesen nicht besser als andere Menschen. Und den größten Beweis dafür, wissen Sie, den liefert sie selbst. In diesem Weihnachtslied. Da spricht Maria noch von einem anderen großen Ding, das Gott an ihr getan hat. Also einmal hat sie gewürdigt, seinen Sohn zur Welt zu bringen, aber hat noch mehr getan. Das steht in Vers 47, da sagt sie, mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Und Heiland, das heißt übersetzt eigentlich Retter. Das heißt, Maria wusste, dass sie selber einen Retter braucht. Und wer braucht einen Retter? Der verloren ist, ist ja logisch. Einer, der nicht verloren ist, braucht keinen Retter. Und warum brauchen wir einen Retter? Warum sind wir verloren? Die Antwort hat Maria vorher gegeben, weil Gott heilig ist. Und weil wir vor einem Gott, der heilig ist, so mit unserem normal bürgerlichen Leben, mit allen unseren Kompromissen und mit all unserer Schuld nicht bestehen können. Das ist Fakt. Und deswegen wusste auch Maria, ich brauche einen Retter, ich brauche einen, der mich mit Gott ins Reine bringt. Ich brauche einen, der meine Schuld vergibt. Und Maria hat kapiert, diese Aktion mit dem Messias, die Gott jetzt auch durch mich mitstartet, die kommt am Ende auch wieder mir zugute. Denn jetzt kommt der Messias auf die Welt, von dem wir aus dem Alten Testament wissen, dass er unsere Sünde auf sich nehmen will, dass er uns retten wird, dass er uns in den Himmel bringen wird, dass er uns befreien will. Der hat große Dinge an mir getan. Er rettet mich, dieser Gott. Und jetzt merken wir plötzlich, mit Niedrigkeit meint Maria noch etwas. Damit meint sie nicht nur, dass sie jung ist, aus einem unbedeutenden Nest kommt, sondern damit meint sie auch, dass sie eine Sünderin ist. Er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er hat mich in meiner ganzen Niedrigkeit, in meiner Schuld, in allen meinen Begrenzungen und Fehlern, auch gegen Gott. Er hat mich angesehen. Und darum wissen Sie, diese Demut von Maria, die ist echt. Diese Demut der Maria, das ist nicht so eine berechnende Servilität. Ja, so eine geheuchelte Unterwürfigkeit. So eine angelernte Scheinfrömmigkeit. Das ist es bei Maria nicht, sondern es ist eine realistische Selbsteinschätzung. Aber sie hat begriffen, gerade solche Leute, die einsehen, ich bin nicht gut genug für Gott, die sieht er an. Gott tut Großes für Kleines. Und an denen will Gott wirklich Großes tun. Gott tut Großes für Kleine. Und das gilt dann nicht nur für Maria, sondern schauen Sie, in Vers 50 geht es doch weiter. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, also von Generation zu Generation, bei denen, die ihn fürchten. Das heißt, bei denen, die kapiert haben, dass sie klein sind vor Gott. Dass sie Gott ernst nehmen müssen, nicht die Angst haben vor Gott, aber die wissen, dass sie nicht zu Gott passen, so wie sie sind. Bei denen wird er auch barmherzig sein. Gott tut Großes für Kleine. Und warum nur für Kleine? Ganz einfach, weil nur die Kleinen zugeben, dass sie auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Nur die Kleinen fürchten ihn. Nur die Kleinen tun sich nicht groß vor Gott. Sind sie schon klein geworden? Sind sie schon klein genug geworden, um Gottes Hilfe zu erfahren? Die Kinder haben eben gesungen, denn ihr macht die Türen auf, denn ihr seid ihm nicht zu klein. Man kann gar nicht klein genug sein für Gott. Müsste man besser sagen, denn ihr seid ihm nicht zu groß. Nur wenn sie klein genug werden, können sie wirklich Weihnachten feiern. Martin Luther hat das so toll auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es ist Gottes Eigenschaft, aus nichts etwas zu machen. Und wer darum noch nicht nichts geworden ist, aus dem kann Gott auch noch nichts machen. Schauen Sie, Marias Weihnachtslied ist wie ein großes Versprechen. Gott tut Großes für Kleine. Aber, gebe ich zu, es ist auch ein großer Anstoß. Und darum gehört die zweite Strophe des Weihnachtsliedes auch noch dazu. Die gucken wir uns jetzt an. Da sehen wir noch eine zweite Wesensart Gottes. Also erstens, Gott tut Großes für Kleine. Zweitens, Gott macht Große klein. Das ist das Nächste. Gott macht Große klein. Sehen Sie mal ab Vers 51. Er übt Gewalt, also Macht mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Drei Dinge zeigt Maria hier, wie Gott die Großen klein macht. Vers 51. Er zerstreut diejenigen, da steht eigentlich wörtlich, die hochmütig sind im Denken ihres Herzens. Die haben bei Gott keine Chance, die hochmütig sind im Denken ihres Herzens. Und dann, Vers 52, er stößt die Mächtigen vom Thron. Und Vers 53, er lässt die Reichen leer ausgehen. Ich denke, man wundert sich nicht, dass diese Bibelverse immer wieder für den politischen Klassenkampf verwendet wurden oder für die sozialistische Befreiungstheologie, ja, für die proletarische Revolution, nach dem Motto, Gott ist auf unserer Seite, wenn wir die Reichen aus ihren Palästen jagen. Ja, Friede den Hütten und Krieg den Palästen oder so. Und da hat man sich dann manchmal auch auf diese Verse berufen. Aber das ist ein enormes Missverständnis. Hier steht ja nicht, Gott unterstützt die Aufrührer in der Revolution, sondern hier steht, Gott macht das selber. Aber was bedeutet das? Es bedeutet Folgendes. Alle, die sich selbst für groß halten, und zwar Gott gegenüber, die werden früher oder später scheitern. Das heißt, alle, die sich einbilden, sie brauchten Gott nicht. Alle, die meinen, sie könnten sich auf ihre eigene Stärke, auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf ihre eigene Moral verlassen, denen wird Gott ihre Grenzen aufzeigen. Und haben Sie gemerkt? Maria nennt hier ganz typische Beispiele, auf die man sich bis heute verlässt. Vers 51, hochmütig im Denken, das ist der Verstand. Im Denken ihres Herzens. Manche Leute denken, ich bin so klug und so intelligent und so gut gebildet und habe so hervorragende universitäre Ausbildungswege zurückgelegt. Ich brauche Gott nicht. Darüber bin ich hinaus. Gott brauchen die Leute, die so ein bisschen beschränkt sind. Denen hilft das vielleicht. Ich brauche es nicht. Hat es immer gegeben, diese Haltung. Und dann Vers 52, das sind die, die sagen, ich bin so mächtig. Ich habe so einen Status, ich habe so ein hervorragendes Ansehen in der Gesellschaft. Ich habe so eine starke Position. Wäre ich doch nicht Gott brauchen. Gott ist was für die Schwachen, für die Gescheiterten, aber nicht für mich. Und dann Vers 53, das sind die Reichen. Also das sind die, die sagen, ich habe genug Geld, ich bin geschickt genug, ich komme so durch, ich brauche doch nicht Gott, wenn irgendwas fehlt, ich kann zahlen. Und ich habe meine Connections, ich kriege immer Hilfe. Also auf Gott, da verlassen sich nur die Schwachen, ich aber nicht. Und manche sagen, ich bin reich an guten Taten, ich führe so ein moralisches Leben. Ich habe so oft einer alten Dame über die Straße geholfen oder Geld gespendet für Kinder in Afrika oder was auch immer. Also ich brauche doch Gott nicht, meine Zeit, ich bin doch gut genug. Was soll das denn? Und Gott sagt uns durch Maria, nein, pass auf, Freund, Gott macht große klein. Das ist die zweite wichtige Wahrheit, die wir hier über Gott lernen. Gott macht große klein. Und zwar diejenigen, die meinen, sie wären stark und groß und gut genug, selber durchzukommen. Und zwar macht Gott die klein, weil die sich überschätzen und am Ende ganz viel Unglück anrichten mit ihrer vermeintlichen Größe. Martin Luther hat das mal sehr plastisch beschrieben, wie Gott die Großen klein macht. Luther hat dieses Magnificat auch unheimlich geliebt. Er hat eine lange Auslegung dazu geschrieben. Dieses Gebet der Maria hat es ihm besonders angetan. Und er hat an einer Stelle geschrieben, wie Gott die Großen klein macht. Und er hat das so formuliert, so typisch Luther. Er hat gesagt, Gott zieht seine Kraft heraus und lässt diese vermeintlich Starken sich nur von eigener Kraft aufblasen. Wo Menschenkraft eingeht, da geht Gottes Kraft aus. Wenn nun die Blase voll ist und jedermann meint, sie liegt oben, sie haben gewonnen, und sie selber sind nun auch ganz sicher und haben es ans Ende gebracht. So sticht Gott ein Loch in die Blase, so ist es gar aus. Die Narren wissen nicht, dass eben indem sie aufgehen und stark werden, dass sie gerade dadurch von Gottes Arm verlassen sind und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Und darum währet ihr Ding eine Zeit, danach verschwindet es wie eine Wasserblase wird, als wäre es nie gewesen. Zitat Ende. Ja, Gott sticht ein Loch in die Blase, so ist es gar aus. Und das, sagt Maria, das ist das Schicksal derer, die sich einbilden, sie hätten Gott nicht nötig. Er übt Gewalt mit seinem Arm, er zerstreut die Hochmütigen, er stößt die Gewaltigen vom Thron, er lässt die Reichen leer. Und wissen Sie, daran sehen wir etwas ganz Wichtiges. Wir sehen daran, wie vorläufig alle menschlichen Bilanzen sind. Alle Rechnungen, die wir ohne Gott machen und wo wir uns die Dinge schön rechnen, am Ende gehen sie nicht auf. Sie gehen am Ende nicht auf. Und Luther hat noch was anderes dazu geschrieben. Er hat gesagt, lerne, was für ein Kräutlein der Mensch ist. Also so ein kleines Kraut, das da verblüht. Und alsdann traust du niemanden außer dem einzigen Gott. Und verstehen Sie, das ist der Grund, warum Gott uns das hier sagt. Wir sollen uns nicht an etwas hängen, das uns am Ende nicht trägt. Das ist doch das Problem. Gott will uns doch nicht das Leben mies machen. Aber Gott will uns davor warnen, uns an etwas zu hängen, was am Ende nicht trägt, was uns nichts bringt. Maria ist doch keine Zynikerin. Maria freut sich doch nicht darüber, dass die Menschen in ihrem Hochmut zugrunde gehen. Und darum erfahren wir bei ihr zum Schluss noch eine dritte Tatsache über Gott. Wir haben also gesehen, Gott tut Großes für Kleine. Das war das Erste. Und das Zweite, Gott macht Große klein. Und wissen Sie, was jetzt als Drittes und Letztes kommt? Gott macht Kleine groß. Gott macht Kleine groß, beweise ich Ihnen hier auch. Vers 52, da heißt es, erst er stößt die Gewaltigen vom Thron und dann kommt. Und er erhebt die Niedrigen und die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Das ist das Dritte, Gott macht Kleine groß. Er erhebt die Niedrigen. Und da taucht wieder das gleiche Wort für Niedrigkeit auf, wie schon bei Maria in Vers 48. Und es ist, als ob Maria uns sich vornimmt und sagt, du hör zu, wenn du willst, dass Gott dich groß macht, dann musst du klein werden. Und wenn du willst, dass Gott dich satt macht, dann musst du hungrig werden. Hungrig nach der richtigen Speise. Ja, und was heißt das denn nun für uns? Sollen wir uns verstellen und heucheln und sagen, ach Gott, wir sind ja so schlecht und... Nein, im Gegenteil. Wir sollen endlich einsehen, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Wir sollen zugeben, dass wir realistischerweise ohne Gott nicht klarkommen. Das müssen wir zugeben. Jesus hat das doch in der Bergpredigt dann auch gesagt. Da hat er gesagt, selig sind die geistlich Armen, denn denen gehört das Himmelreich. Und mit geistlich Armen meint Jesus nicht die geistig Armen, also die etwas weniger kapieren, sondern diejenigen, die arm sind in ihrem Geist, das heißt, die einsehen, wie ärmlich sie vor Gott dastehen. Die das ernst nehmen, dass Gott heilig ist und wir alles andere als heilig sind. Und die sagen, Herr, ich habe das kapiert, ich möchte aber zu dir gehören, auch wenn ich eigentlich nicht zu dir passe. Hilf mir doch trotzdem, nimm mich doch trotzdem an. Selig sind die geistlich Armen, selig sind die Kleinen, denn die macht Gott groß. Und wissen Sie, unser Stolz, der rebelliert natürlich dagegen. Wer will schon von sich aus arm werden, klein werden, ein Sünder sein? Aber Gott lässt uns mit unserem Stolz nicht durchkommen. Und ich musste so denken, als ich diesen Text studiert habe. Es ist sicherlich manchmal für die erfolgreichen Menschen und die Mächtigen und die Gesunden besonders schwer, zu Gott zu kommen. Die haben sich so vieles aufgebaut. Die haben so vieles, woran sie ihr Herz hängen könnten. Die haben äußerlich so viel zu bieten. Die haben so viele Möglichkeiten. Und es ist für die so leicht, sich selbst zu täuschen und sich sicher zu fühlen ohne Gott. Bis dann eines Tages, Luther würde sagen, Gott in die Blase hineinsticht. Und plötzlich geht eine Ehe auseinander. Plötzlich kommt eine Krankheit. Plötzlich merkt einer, ich kann noch so erfolgreich und angesehen sein und irgendwie geht mein ganzes Leben nicht mehr auf. Und Maria würde sagen, wohl dem, den Gott rechtzeitig klein macht. Denn dann kann er ihn auch wieder groß machen. Gott macht Große klein und Gott macht Kleine groß. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Menschen sagen, selbst wenn du und gerade wenn du in so einer Krise bist, du bist nicht verloren, du bist nicht verlassen. Das ist deine Chance. Vielleicht begreifst du jetzt endlich, dass es einen gibt, der dir schon lange helfen kann und helfen will. Und das ist der lebendige Gott. Und darum, was ist nun ein Kleiner? Sagen wir es nochmal. Ein Kleiner, das ist einer, der wie Maria einsieht, dass er einen Retter braucht. Dass er einen Heiland braucht, wie Luther hier übersetzt hat. Und wie macht Gott das? Wie erhebt Gott die Niedrigen? Wie gibt Gott den Kleinen einen so großen Wert? Einen so großen Wert. Ich frage Sie, was macht den Wert eines Kunstgemäldes aus? Wissen Sie es? Wie viel ein Bild wert ist? Was macht das aus? Antwort? Ein Bild ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. So viel ist ein Bild wert. Und jetzt frage ich Sie weiter. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Antwort: Ein Menschenleben ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und dem heiligen, allmächtigen Gott, dem ist dein Leben so viel wert, dass er dafür den höchsten Preis bezahlt hat, den es gibt. Er hat nämlich bezahlt mit dem Leben seines eigenen Sohnes. Er hat Jesus Christus Advent in diese Welt geschickt. Und Jesus hat dann hier viel mitgemacht. Und dann ist er, und er wusste genau, was auf ihn zukommen wird, am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er hat bezahlt mit seinem Leben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich und die Sie niemals hätten bezahlen und tragen können. So viel ist Gott dein Leben wert, dass er bezahlt mit dem Leben seines eigenen Sohnes, der dann wieder aufersteht vom Tod. Und schauen Sie, das ist die Methode. Das ist die Methode, mit der Gott die Niedrigen erhebt. Er macht sie zu seinen persönlichen Kindern, indem er ihnen die Sünde vergibt, weil Jesus die Strafe getragen hat und sie Jesus anrechnet. Das hat er damals am Kreuz getan. So erhebt Gott uns Niedrige. Er macht uns zu seinen persönlichen Kindern. Und das ist die Methode, mit der Gott die Hungrigen sättigt. Er nimmt sie unter seinen ganz persönlichen Schutz. Er gibt alles, was er hat, nämlich Jesus, für uns. Und wer an Jesus glaubt, der wird Gottes Kind. Der bekommt Gottes persönlichen Schutz. Aber so groß wie wir sind, passen wir nicht zu ihm. Und darum geht Gott einen weiten, weiten Weg. Er schickt seinen eigenen Sohn. Und Marias besondere Aufgabe bestand darin, dass sie gewissermaßen der Kanal wurde, durch den hin Gott seinen Sohn Mensch werden ließ. Und eines Tages hieß es dann, Christ, der Retter, ist da. Jetzt ist er wirklich da. Und zugleich weiß diese Maria, ich bin nicht nur der Kanal, durch den der Retter kommt, sondern ich bin auch einer von den Sündern, zu denen der Retter kommt. Ich brauche ihn selber. Ich bin selber so eine Niedrige, aber Gott macht mich groß. Und das gilt nicht nur für Maria, das gilt seitdem für uns alle. Jesus ist der Einzige, der mich mit dem heiligen Gott ins Reine bringen kann. Jesus ist der Einzige, der meine Schuld vergeben kann. Jesus ist auch der Einzige, der meinen Hunger, hier steht ja von diesem Hunger, meinen Hunger nach Leben, meinen Hunger danach wirklich geborgen zu sein, meinen Hunger danach zu wissen, ich laufe hier nicht wie ein Irrlicht durch meine 40, 50, 60 Jahre und dann ist alles völlig offen und unklar. Er ist der Einzige, der meinen Hunger nach Leben stillen kann und der Einzige, der mir ewiges Leben schenken kann. Aber um dieses Geschenk zu bekommen, da müssen wir was tun? Wir müssen unsere leeren Hände öffnen und sie ihm hinhalten. Gott macht Kleine groß. Und ich musste so denken an eine meiner Großtanten, von der ich vielleicht schon mal erzählt habe, die das auch so erfahren hatte. Sie war als junge Frau mit ihrem Mann und drei Söhnen in ziemlich wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen. Sie hatten eine riesige Gärtnerei im heutigen Polen. Und dann kam der Krieg und der Ehemann starb. Und von ihren Söhnen kam kein Lebenszeichen. Sie hoffte und hoffte. Und keiner kam zurück. Flucht, Vertreibung. Da mussten sie eine neue Heimat finden, hier in der Nähe von Lübbecke. Und sie hoffte immer noch, sie gab die Hoffnung nicht auch auf ein Lebenszeichen ihrer Söhne. Und sie hatten nie eins bekommen. Und in ihrer Not fing sie dann das erste Mal an, ernsthaft nach Gott zu suchen. Sie hatte sich nie darum gekümmert. Erst als von ihrem ganzen äußeren Glück gewissermaßen nichts mehr übrig blieb, da merkte sie, wie sehr sie Jesus Christus brauchte. Und von da an war sie dabei. Sie las die Bibel und sie merkte, Jesus ist der Einzige, der mich retten kann, weil er mir meine Sünden vergibt. Aber er ist auch der Einzige, der mich trösten kann, weil er stärker ist als alle meine Not. Und bei der Beerdigung, da ließ der Pfarrer dann nochmal so ihr ganzes schweres Leben ablaufen vor den Augen der Zuhörer. Und er sagte dann sinngemäß, Gott musste ihr erst alles nehmen, bis sie endlich bereit war, zu ihm nach Hause zu kommen. Er musste sie erst ganz ausziehen, wie ein kleines Kind, bis sie endlich nach ihm gefragt hat. Und Maria würde vielleicht sagen, sie musste erst klein genug werden, um zu begreifen, dass Gott nur die Kleinen groß macht und nur die Hilflosen rettet. Manches Leid in unserem Leben lässt Gott wahrscheinlich deshalb zu, weil wir anders nicht begreifen würden, wie hilflos wir sind, wie sehr wir ihn brauchen. Und so macht Gott uns klein. Er macht uns nicht klein, um uns zu knechten, um uns zu mickrigen Persönlichkeiten zu machen. Ganz im Gegenteil. Gott macht uns nicht klein, dass wir schwache Charaktere werden. Ganz im Gegenteil. Gott macht uns klein, dass wir ihn brauchen und in ihm unsere Stärke finden. Und dann macht er uns groß. Und er tut das immer mit einer guten, guten Absicht, wenn er uns klein macht. Und am Ende, damit wir das auch glauben und uns darauf verlassen, erinnert Maria am Ende ihres Liedes nochmal an Gottes Treue. Sie sagt dann, er gedenkt der Barmherzigkeit. Also Gott vergisst das nicht. Und er hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Also die Sache mit Abraham liegt 2000 Jahre zurück. Da hat Gott dem gesagt, dass er ein Volk Israel begründen würde, dass sie in ein Land kommen würden und so weiter. Und Maria sagt, er hat die Sachen getan, die er versprochen hat. Auf Gottes Verlass, Gott ist treu. Und darauf kannst auch du dich verlassen. Gott ist treu. Wenn Gott was sagt, dann macht er das auch. Dann wird er dich nicht enttäuschen. Dann steht er dazu. Und mit dieser Gewissheit, Gott ist treu, kann dann auch Maria ganz mutig den Heimweg antreten. Das ist der letzte Vers hier. Und Maria blieb bei Elisabeth etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Und überlegen Sie mal, was das für Maria heißt. Sie weiß doch noch gar nicht genau, was sie dort zu Hause erwartet. Was die Leute inzwischen gemacht und gesagt haben werden. Sie hat jetzt eine hochspannende und auch schwierige Zeit vor sich. Aber Maria ist trotzdem geborgen. Sie ist trotzdem ganz getröstet, denn sie hat den lebendigen Gott kennengelernt. Und sie hat das begriffen. Gott tut Großes für Kleine. Er vergibt meine Schuld. Er nimmt mich an. Und dann das Zweite. Gott macht Große klein. All das, was sich hier so groß und powerful darstellt, das wird scheitern am Ende. Alle, die sich auf sich selbst verlassen, werden scheitern. Und schließlich, Gott macht Kleine groß. Menschen, die begreifen, wie sehr sie Jesus brauchen und die manchmal vor lauter Not und Sorge gar nicht mehr wissen, wohin. Er sagt, komm doch, lass dir helfen. Und ich nehme dein Leben in meine Hände, sagt Gott. Ich vergebe dir deine Schuld, wenn du meinem Sohn Jesus vertraust. Ich nehme dich auf in meine Familie. Und ich werde dich nie mehr loslassen. Egal, was noch kommen mag hier in deinem Leben, ich bring dich durch. Und ich sorge dir dafür, dass du ankommen wirst in meinem Himmel, in meinem herrlichen Reich, wo es dann keine Not und keine Sorge mehr geben wird, für immer und ewig. Ich frage Sie, sind Sie schon klein genug geworden, um richtig Advent zu feiern? Was das heißt, und damit schließe ich, das können Sie in Bethlehem lernen. Und zwar an jenem Platz, an dem, so sagt man, möglicherweise die Geburt stattgefunden haben soll, die Krippe gestanden haben soll. An dieser Stelle, da steht in Bethlehem die Geburtskirche. Und diese Geburtskirche hat eine spannende Geschichte hinter sich seit vielen Jahrhunderten. Im 6. Jahrhundert hat Kaiser Justinian 3 riesige Portale da reingebaut und das sah alles ganz prächtig aus. Und dann kam die Kreuzfahrerzeit, da haben sie das Portal zu dieser Geburtskirche in Bethlehem schon etwas kleiner gemacht. Tja, und dann kam die Türkenzeit. Und es wurde schwierig, weil die sich oft die Angreifer lustig gemacht haben über die Kirche. Sie sind da mit ihren Pferden reingeritten und haben das verspottet. Und da haben die Leute von der Kirche gesagt, da finden wir eine Möglichkeit, das zu verhindern. Und sie haben das Tor zur Kirche noch kleiner gemacht, sodass man auf dem Pferde sitzend da gar nicht mehr durch kann. Und so wurde das Tor zu dieser Geburtskirche immer kleiner. Und jetzt, wenn Sie da rein wollen, müssen Sie sich bücken. Sie müssen sich bücken, um in die Geburtskirche reinzukommen. Bücken, um zur Krippe zu kommen. Und das ist eine große Predigt geworden, diese architektonische Maßnahme. Wer zu Jesus kommen will, wer dem Kind in der Krippe, aber mehr noch, wer dem Retter und Herrn begegnen will, der muss klein werden. Der muss sich bücken, um da reinzukommen. Der muss sagen, Herr, ich gebe zu. Ich kann vor dir nicht bestehen, aber ich danke dir, dass du mir alles schenken willst. Ich wünsche Ihnen gesegneten Advent und dass der große Gott ihr Leben fest in seine Hand nimmt. Amen.